Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. In der heutigen Ausgabe von Geschmackssache geht es mal wieder nicht um ein Lebens- oder Genussmittel, sondern um zwei sehr grundsätzliche Themen, nämlich das Kochen und das Essen gehen. Und dafür habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Stefan Paul. Stefan ist Koch, Foodstylist, Journalist, Autor, ein sehr vielseitiger, erfolgreicher und zudem unheimlich sympathischer Mensch. Stefan gibt uns einige Einblicke in seine Arbeit. Er erzählt uns, was für ihn ein gutes Rezept ausmacht, warum ihn die japanische Küche so fasziniert und welche natürlichen Geschmacksverstärker er gerne einsetzt. Wir sprechen zudem über die Gastronomie, über gute und schlechte Restaurants, über Corona natürlich auch und unter anderem auch darüber, warum seine Frau besser schmecken kann als er. Also, bleibt dran! So, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zur neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods. Und heute freue ich mich sehr, mit Stefan Paul sprechen zu können. Stefan habe ich schon öfter getroffen auf verschiedenen Events oder wir haben uns so mal gesehen. Wegen Corona wäre das Schönste, normalerweise, wenn man sich auch noch persönlich sieht, das Zweitschönste ist wenigstens mit dir sprechen zu dürfen. Also Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung, Jörn, freue mich.
Ich mich auch. Und was mich bei dir, Stefan, immer selber freut, ist zum einen, dass du so ein sympathischer Typ bist, aber zum anderen finde ich, du bist irre begeisterungsfähig. Und es macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Und als wir uns ausgetauscht haben wegen des Podcasts und Termin, hattest du auch gleich geschrieben, Mensch, ich war gerade in Österreich und habe verschiedene Karotten probiert. Und da klang schon deine Begeisterung gleich durch. Sag doch mal gleich, was hast du denn da genau gemacht? Was durftest du da probieren?
Ja, das war sensationell. Also ich bin eingeladen gewesen beim Kochcampus Wien. Das ist eine Vereinigung, das kann man sich vorstellen wie so ein NGO für Kulinarik in Österreich. Eine Vereinigung von Winzern, Produzenten und Köchinnen und Köchen. Und die hatten geladen zu einer Reise ins Innere. Es ging also einen Tag um Innereien und am anderen Tag ging es auch sehr innerlich zu, aber auf einem ganz anderen Niveau. Wir haben Möhren probiert und zwar in einem Versuchsfeld, das es so wahrscheinlich noch nicht gab und lang nicht geben wird. 6 Biobäuerinnen und Biobauern über ganz Österreich verteilt haben an einem Tag Saatgut der gleichen Möhre, nämlich der Möhre Milan, eingesät und dann betreut, gehegt und gepflegt, um es dann kurz vor der Verkostung aus den unterschiedlichsten Böden herauszunehmen, nach Wien zu bringen, wo wir das dann in einem wissenschaftlichen Versuch probiert haben. Wie stark beeinflusst das Terroir eine Möhre? Und da habe ich gestaunt.
Was kam da bei dir raus? Also was hast du da erfahren?
Erstmal dachte ich, ist es ja ein alter Hut. Wir kennen es ganz besonders gut im Grunde vom Wein und vom Spargel. Tatsächlich ist aber erst in Reihe und bei einem solchen Feldversuch erfahrbar, wie stark Boden tatsächlich den Geschmack der Möhre beeinflusst. Wir haben diese Möhre in 6 verschiedenen Aggregatzuständen bekommen, also aus 6 Bundesländern oder Regionen und in 6 Zuständen. Vom Saft bis zur gebröselten, getrockneten Schale ging das Spektrum und es war super interessant. Schon beim Saft lagen die Geschmäcker weit auseinander der verschiedenen Anbaugebiete. Und wenn du eine Möhre verfolgt hast, ihre Charakteristika, ist es sogar gelungen, die durch die gesamten 6 Samples zu verfolgen, diese Möhre mit diesem Geschmack. Das war schon sehr eindrücklich und das hat mich dazu gebracht, in Zukunft nicht nur über das gute Produkt, sondern auch noch mehr über Boden nachzudenken.
Ja. Spannend. Also, auf welchem Boden sollten wir denn jetzt unsere Karotten anbauen? Was schmeckt denn am besten?
Also Kalk und Sand sind immer ein guter Berater und dann kommen da natürlich noch 100 andere Sachen dazu. Aber das war schon erstaunlich, wie stark man tatsächlich den Charakter des Bodens sich in der Möhre spiegelt.
Boden habe ich auch lange Zeit nicht drüber nachgedacht. Jetzt jemand wie dem Olaf Schnelle, kennst du ja wahrscheinlich auch, mit seinen Wildkräutern, Pflanzen, fermentierten Gemüsesorten, der ja auch sehr viel über Boden, über Humus spricht. Und ich habe neulich mich so ein bisschen mit dem Thema Naturwein auch beschäftigt. Und auch da ist ja auch so ein riesiges Thema Boden auch, was man mit dem Boden macht.
Absolut, das ist wirklich, das wirklich spannend. Ja. Ja, auch in der Politik ist das gerade ein Riesenthema und das zu Recht. Also ich bin durch diesen Versuch in Wien dafür auch nochmal sensibilisiert worden, was gute Böden brauchen, nämlich eine naturnahe, schonende Bodenbearbeitung und vor allen Dingen den Erhalt der Biodiversität, also dass man wirklich Pflanzenfolgen macht. Und das alles sind auch Dinge, die dringend ratsam wären, weil wir ja auch mittlerweile sehr viel Extremwetterereignisse haben durch den Klimawandel. Und das ist spürbar. Und dem können wir mit einer guten Bodenpflege entgegenwirken.
Ja, man merkt gleich sofort, Stefan, du bist sehr vielseitig interessiert, machst ja auch sehr viele unterschiedliche Dinge in deinem Berufsleben. Und du bist und scheinst auf jeden Fall nach außen hin sehr erfolgreich zu sein in dem, was du tust. Du hast ein Talent fürs Kochen. Ich meine, du kannst über Geschmack reden. Du hast, ich glaube, ein Gefühl für Ästhetik als Stylist, für Sprache. Ja. Was denkst du denn? Was ist so aus deiner Sicht dein besonderes Talent oder deine besondere Gabe?
Also mein Talent oder meine Gabe ist meine Begeisterungsfähigkeit und meine Emotionalität. Ich brenne einfach für das, was ich tue. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass sich das, was ich gelernt habe, nämlich das Kochen, dass sich das bei mir so breit und in so viele Richtungen entwickelt hat. Ich bin heute Kochbuchautor, ich bin Foodjournalist, ich habe die unterschiedlichsten Kanäle, bei denen ich über Essen und Trinken sprechen kann. Und in meinem Beruf ist es aber auch immer so, dass man unendlich viel und dauernd auch noch lernt. Und das liebe ich am allermeisten.
Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, du dürftest nur eine Sache weitermachen von den Dingen, die du machst, was wäre das? Könntest du das sagen?
Das Kochen selbst, das Kochen als Handwerk. Wenn ich das nicht kann, dann wird's dunkel.
Sehr gut. Und wie würdest du sagen, wie würdest du dich selber beschreiben als Mensch? Bist du eher ein Kopf- oder Bauchmann? Also wenn du kochst oder wenn du ja auch, du machst ja auch Gastronomiekritiken, das heißt, du musst Teller bewerten, Restaurants bewerten. Gehst du da generell analytisch ran oder gehst du da sehr emotional vom Bauch heran?
Ich bin immer Bauch und Emotion. Und das steht mir manchmal im Weg, meistens dient es aber der Sache. Und was du schon angesprochen hast, gerade die Restaurantkritik, das ist so ein Feld. Ich begeistere mich sehr für das, was die Kolleginnen und Kollegen da draußen machen. Und dementsprechend wurde mir auch schon in der Kritik irgendwie Zahnlosigkeit vorgeworfen. Das finde ich überhaupt nicht. Sondern meine Auffassung des Jobs des Restaurantkritikers ist nicht der eigene wohlfeile Geschmack, sondern ist die Weitergabe dessen, was in dem Restaurant passiert, das du gerade besucht hast. Und da halte ich mich sehr stark an die Fakten, erlaube mir aber doch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich in gerechtfertigte Begeisterung auszubrechen.
Ja. Und wenn du kochst das auch, also ist das total Bauch, also überlegst du vorher nicht irgendwie, die Dinge, die Harmonie sind harmonisch, das sind bestimmte Aromen, die da drin sind, das könnte mit dem passen. Ist das alles Gefühl?
Also es ist vor allen Dingen, der Ausgangspunkt ist immer Hunger. Also ich muss unbedingt hungrig sein.
Aber Hunger kann auch manchmal ein schlechter Berater sein, oder?
Ah, ja, das stimmt natürlich auch wieder. Bei mir ist es eine sehr positive Angelegenheit. Wenn ich hungrig bin, fange ich an, Rezepte zu denken. Und was dabei rauskommt, das ist meistens schon ziemlich gut. Es ist dann auch sehr nach dem Lustprinzip, auch was ich privat koche. Ich gehe gerne lieber öfter einkaufen und bin dafür flexibler mit dem, was es zu essen geben soll. Und darum ist das bei mir doch echt extrem Bauch und Lust. Und die entsteht bei mir immer aus Hunger. Ich stehe früh auf, 6.30 Uhr klingelt unser Wecker. Und dann setze ich mich an den Rechner und denke über Rezepte nach. Und das ist ziemlich gut.
Ich habe auf deiner Webseite stefanpaul.de, da gibt es ja ein Intro zu deinem neuesten dein Standardwerk Kochen. Ja. Und in diesem Filmchen sagst du ja auch, dass oder du auch sehr stark einfach auf deinen Bauch achtest, weil der dir auch sagt, was dir schmeckt und was gut für dich ist. Es ist ja genau das, was du wahrscheinlich auch eben gerade ja gesagt hast, wie du rangehst, dann wirklich, also Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ist das was immer schon da war oder hast du dir das irgendwie antrainiert oder dass du immer schon deinem Bauch einfach vertraut hast? Weil ich glaube, viele Menschen vertrauen ihren eigenen Sinn gar nicht so. Also ist das bei dir natürlich gekommen oder ist das eine trainierte Sache gewesen?
Nee, ich glaube, ich bin immer schon ein Bauchmensch. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wir insgesamt verlernt haben, unserem Bauch zu vertrauen. Unser Körper ist echt ein Wunderding. Jeder ist auch individuell und ganz eigen. Und darum habe ich immer eine gesunde Skepsis vor den ganzen Ernährungsschulen, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben. Ständig erzählt uns irgendwer, wie wir uns zu ernähren haben und wie wir uns nicht zu ernähren haben. Und dabei vergessen wir völlig, dass wir Individuen sind mit eigenen Bedürfnissen, einer eigenen Arbeits- und Lebenswelt, die einfach irgendwie Dinge vorgibt, die uns gut tun oder eben nicht gut tun. Und tatsächlich war Kochen, mein Standardwerk der Küche, war tatsächlich, der Ausgangspunkt war ein einziger Satz und eine einzige Idee, kocht doch, was ihr wollt. Also das war der Start zu diesem Kochbuchprojekt, bei dem ich ganz vorsätzlich jede Bauernhofromantik und Biobelehrung ausgeschlossen habe. Bei mir gibt's nicht mal mehr Jahreszeiten in diesem Band. Alle Rezepte zerfallen in kleinste Teilrezepte, die barrierefrei zugänglich sind. Und das war eben für mich die Umsetzung eines modernen Kochbuches, eines modernen Grundkochbuches, dass ich gesagt habe, kocht doch, was ihr wollt. Dieses Buch ist völlig individuell bedienbar. Und das war mein Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich viel erreicht.
Ja, das hört sich ja ein Stück weit auch an, diese ganze Komplexität. Ich glaube, wir als Gesellschaft sind einfach überfordert ja von dem, was es da alles draußen gibt, sei es nur, was Ernährungsweisen angeht, was natürlich die Vielzahl an unterschiedlichen Lebensmitteln, Produkten etc., die wir kaufen können. Und das scheint ja eben da auch dein Ziel zu sein im Koch, aber mit diesem Buch dann, wie du sagtest, also auch die Saisonalität raus, Bio raus, alles mal wieder ein bisschen gerade ziehen. Aber kannst du mir mal da noch ein Beispiel sagen, wie hast du das denn genau in Rezepten umgesetzt?
Ja, also ich hatte einfach die Idee, dass halt nicht jeder irgendwie den wohlfeilen Kochvorschlag des Autoren hinterher kochen möchte, sondern wenn ich zum Beispiel eine Burrata habe, mit einem Gurkendillsalat kombiniert mit Rauchmandeln und eingelegten Kirschtomaten in so einem Orangensud. Das ist ein Auftaktrezept aus diesem Buch. Dann will vielleicht irgendjemand keine Rauchmandeln oder findet die Gurken doof oder hat total Bock nur auf die Tomaten. Und die haben alle recht. Und ich schreibe dann auch im Buch, wozu die Tomaten sonst noch passen. Das Buch lebt auch von seinen Querverweisen. Und noch ein Wort bitte zu diesem Biohof und Bauernhof-Romantik. Ich glaube fest an gute Qualität. Ich brauche, dass wir brauchen dringend ein Bewusstsein für Qualität. Ich gehe mit dem Buch aber einen Schritt zurück, weil ich schreibe seit 10 Jahren für gutes Essen und es bewegt sich erstaunlich wenig. Die Idee dieses Buches ist auch, die Belehrung wegzulassen, zugunsten des Handwerkes. Ich glaube nämlich, nur wer kochen kann, hat auch eine Wahl. Und nur wer ein bisschen kochen kann, hat auch Lust, Dinge auszuprobieren, Geschmäcker auszuprobieren, mit der Zeit ein Gefühl für Qualitäten zu entwickeln. Es ist also ein klein wenig auch ein trojanisches Pferd, mit dem ich da eingeritten komme.
Ja, weil ich bin selber auch überhaupt kein Rezeptmensch und zum Beispiel meine Frau ist da ganz anders, die sehr stark nach Rezept immer kocht. Und ich habe selber, zum Teil ist vielleicht eigener Anspruch, dass ich sage, ich möchte gerne ein bisschen gestalten selber und nicht nur malen nach Zahlen machen. Mhm. Aber es ist ja auch, also für mich so grundsätzlich die Frage, es gibt ja so eine Rezeptflut, ne, gefühlt. Also es gibt ja tausende von Rezepten und ist es jetzt, manchmal frage ich mich, ist es auch Fluch oder Segen? Also bringt es auch die Leute mehr in Abhängigkeit versus halt ein eigenes Gefühl fürs Kochen zu entwickeln?
Das glaube ich nicht. Also diese Flut der Rezepte, die ist einfach da. Die hat uns der Online-Bereich gebracht. Und es gibt Menschen, die sind ganz happy da in ihren Kochportalen, wo halt irgendwie das Copy-and-Paste-Gulasch seit 100 Jahren in 1000 Versionen rumspringt. Bei meiner Arbeit geht's um was anderes. Also meine Arbeit, ich habe mir einen guten Ruf erarbeitet als sehr akribischer Rezeptautor, dessen Rezepte funktionieren. Das ist ein Fund, mit dem ich handeln kann. Und das möchte ich auch gerne so beibehalten. Ich bin zwar Bauchmensch, ich bin aber, wenn es zur Niederschrift der Rezepte kommt, sehr genau. Was sich aber bei mir geändert hat, ist, dass ich den Menschen eben diese Freiheit geben möchte, die du auch selbst angesprochen hast. Nämlich, obwohl man nach Rezept kocht, doch der Gestalter des eigenen Geschmackes und des eigenen Tellers zu werden. Und das geht halt mit diesem Buch.
Ja. Aber was ist denn für dich denn ein gutes Rezept? Also neben dem, dass es dir, wie du schon sagtest, dass du ein bisschen aufsplittet, dass man Teile nutzen kann. Weil ich finde zum Beispiel mal tatsächlich lustig, manchmal, wenn man Rezepte liest, da steht dann, einige Sachen sind extrem genau angegeben. Dann steht da vielleicht irgendwie 1,35 Teelöffel Kurkuma. Mhm. Und dann steht da eine Zucchini. So, ich meine, wir haben gerade im Garten eine Zucchini geerntet. Die hatte, glaube ich, 3 Kilo. Ja, und dann gibt es eine Zucchini, die kann 100 Gramm sein. Also ja. Dieses, manchmal, also scheint es für mich, gut, wenn es um Backen geht, verstehe ich, ne, damit es auch funktioniert. Aber beim Kochen zum Teil, wo ich mich auch frage, warum ist das eine so genau, das andere so ungenau, also wo es für mich nicht hundertprozentig Sinn macht oder ob das Rezept jetzt gut ist, ja, so wie das ist. Also was ist das für dich vielleicht? Was macht denn ein gutes Rezept?
Ja, ein gutes Rezept muss verständlich geschrieben sein. Kurze Sätze, klare Anweisungen. Dann habe ich auch mit der Zeit gelernt, dass man bitte immer ganz unten anfängt. Also wirklich nichts, man darf gar nichts voraussetzen. Was ich aber zunehmend voraussetze, ist gesunder Menschenverstand. Also bleiben wir beim Beispiel Zucchini, da steht dann eine Zucchini. Das ist ja auch eine Freiheit, das sagt ja auch irgendwie, ja, ich habe Lust auf ganz viel Zucchini in diesem Salat oder ganz wenig oder ich habe halt hier eine dicke Riesenzucchini, von der nehme ich natürlich nicht die ganze oder ich habe hier 2 kleine, dann mache ich doch die beiden kleinen. Also so ein bisschen, und das kommt einfach auch mit der Zeit, dass man selbst so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie groß und wie viel soll denn mein Rezept am Ende werden? Ganz oft, und das schreibe ich auch im Buch, ist es gar nicht so kriegsentscheidend, die Mengenangaben. Und mein Traum ist immer noch, aber alle Verleger sagen mir, das kauft keiner, mein Traum wäre immer noch ein Kochbuch ohne Rezepte. Also ohne konkrete Rezepte, damit man einfach lernt, wie man ein Rezept kocht ohne Angaben. Das geht nämlich sehr gut.
Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Wie viele Kochbücher?
Also in den letzten 10 Jahren 12 Stück.
12 Stück. Ja. Aber dann entwickelst du ja auch noch Rezepte für andere, ne?
Also, ja, genau.
Das heißt, ich meine, kannst du ungefähr schätzen, wie viele Rezepte du in deinem Leben schon geschrieben hast?
In meinem Leben weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich derzeit allerhöchstwahrscheinlich Deutschlands fleißigster Kochbuchautor bin und keiner weiß es. Rezeptautor, ja. Entschuldigung. Und keiner weiß es, weil ich im Schnitt, wir haben es mal...
Und in der meine Hörer wissen es jetzt.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße. Wir haben es tatsächlich mal durchgezählt, die letzten 2 Jahre in der Vorbereitung auf die Presseaussendung zum Kochenbuch. Und da sind wir auf um die 400 bis 500 Rezepte im Jahr gekommen, die irgendwo auftauchen und die von mir sind. Und das freut mich. Also ich habe Lust dazu, dass Menschen nach meinen Rezepten kochen. Das freut mich. Ich freue mich, dass im Social Media immer viel aufpoppt. Die Leute zeigen ihre Ergebnisse auf Facebook und Instagram. Das ist mir eine Riesenfreude. Und ich bin gelernter Koch und ich werde oft gefragt, ob ich nicht auch wieder mein Restaurant oder so. Ist ein totaler Quatsch. Aber ich sage immer, meine Gäste sind jetzt die Leserinnen und Leser meiner Kochbücher und Rezepte. Und wenn die zu Hause eine gute Zeit haben, das ist für mich das Allerschönste.
Hm. Hast du denn mal Sorge, dass dir irgendwann mal die Inspiration, Ideen für Rezepte ausgehen können?
Ich glaube eher nicht. Ich bin eher nicht zu bremsen. Also wenn ich dürfte, würde ich auch 3 oder 4 Kochbücher im Jahr machen. Man redet mir immer davon ab, aber ich habe viele, viele Ideen. Und das muss dann auch immer sofort losgehen bei mir. Ich bin sehr rast- und ruhelos, aber auf eine sehr schöne Art.
Ja. Was, wenn wir jetzt speziell über das Kochen reden? Ich meine, du bist ja ausgebildeter Koch, hast in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, hast sehr, sehr viele Erfahrungen, sowohl ja direkt in der Küche als auch jetzt in Rezeptentwicklung, die angesammelt. was es wirklich das Kochen angeht, was sind denn da Dinge, die du beim Kochen gut kannst? Oder gibt es auch was, wo du sagst, das kann ich noch nicht so, oder das würde ich super gern lernen noch? Das ist so ein Bereich, da bin ich bisher noch nicht so richtig firm.
Ja, das gibt es. Also wo ich überhaupt nicht firm bin und auch nicht mehr firm werde, weil es mich einfach irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie es interessiert mich nicht so richtig, sind Desserts und Backen. Also der ganze Süßbereich fällt bei mir komplett weg. Und da bin ich aber in der Liga der Köche nicht alleine. Ich glaube nämlich auch, um es einmal positiv auszudrücken, dass die Patisserie ein eigener Beruf ist.
Aber es ist ja echt erstaunlich, dass es, glaube ich, vielen so geht. Ne? Dieses, ja, dass man, ich meine, der Tim Melzer sagt ja sehr gerne, irgendwie Backen ist nicht Kochen.
Und ja, genau.
Immer und in seinen Sendungen, dann wird er ja immer Fuchsteufel wild, wenn er backen muss.
Ja.
Aber es ist schon erstaunlich, wie vielen das ja so geht, dass das eine andere Kategorie ist.
Ich glaube, und da spreche ich jetzt nicht als Rezeptautor, ich glaube, das ist die Akribie, die Köchinnen und Köche nicht so gern die Patisserie machen lässt. Weil wenn du kochst, gibt es ganz lange immer noch die Möglichkeit einer Abzweigung, einer Verbesserung. Du kannst ganz oft in den Prozess eingreifen, justieren, verändern. Wenn ein Kuchen oder ein Brot, wenn die mal laufen und dann ist der Fehler da, ist es oft völlig unmöglich, noch irgendwas zu retten. Und ich glaube, diese Lässigkeit, die einem das Kochen bietet, die gibt's halt im Süßbereich eher weniger.
Wenn man über das Kochen redet, und das geht's ja einfach im Endeffekt darum, dass man was Leckeres vor allem ja auch kocht, dass es genussreich ist. Wie machst du das, dass deine, wenn du etwas kochst, dass das Geschmack an deine Ding, an dein Essen kommt? Ist das auch komplett Bauchgefühl oder gibt's da einen bestimmten Ansatz, den du fährst, dass du sicherstellst, dass das auch wirklich ein geschmacksvoller Teller ist nachher?
Ja, ich habe da selbst viel gelernt in den letzten Jahren. Eine Erkenntnis, die mir viel Freude beschert hat, ist, dass ich auch während der Lehrzeit völlig falsch salzen gelernt habe. Uns wurde immer eingetrichtert, Fleisch nicht vorher salzen, das saftet aus. Fisch auf keinen Fall und immer nur in letzter Minute salzen. Gemüse wurden kurz vorm Servieren abgeschmeckt. Ein riesen Schwachsinn. Also heute beginnt bei mir jeder Vorgang damit, dass ich erstmal alles klein hau und einsalze. Und dann kann das da liegen und dann kriegt das noch mehr Geschmack. Das Fleisch festigt sich, der Fisch festigt sich wunderbar, wenn er eine Stunde vorher schon mal leicht gesalzen wird. Das ist etwas, was ich entdeckt habe, dass das frühe Salzen, das spätere schädliche und zu viele Salzen einfach auch ersetzt. Salz durchdringt, wenn es früh eingesetzt wird, dein Produkt wirklich und macht es wirklich wohlgeschmackig. Und das zweite ist natürlich Umami. Das ist natürlich auch ein Thema, was in den letzten Jahren eben auch in der Beschäftigung mit der vietnamesischen Küche, mit der japanischen Küche bei mir sehr stark geworden ist. Und dass ich einfach heute sehr gerne mit Geschmacksverstärkern arbeite, wie Kombu-Alge oder einer guten Soße, einem fermentierten Miso, oder Miso ist immer fermentiert. Das sind einfach so Sachen, die bringen super einfach, super viel Wumms in deine Gerichte. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, diese Sachen dann immer meinen Leserinnen und Lesern zu erzählen.
Das ist ja total interessant, weil das Umami und Salz sind ja Grundgeschmäcker, die wir in der Zunge schmecken und die wir aber ja zum Überleben genau wie süß benötigen, aufnehmen müssen, weil sie Energie, weil sie Salz beinhalten. Das heißt, es ist lebensnotwendig. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja, dass das so Geschmacksverstärker sind.
Ja.
Das finde ich total interessant, wie halt wirklich das Thema des Überlebens des Menschen mit Genuss so stark dann verbunden ist und mit Geschmack. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich so süß, ich glaube, das kennen Kinder schon, das ist in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft ganz etabliert, dass, ne, wenn du ein bisschen Zucker irgendwo ranhaust, dass das dann auch leckerer wird, viele Sachen. Aber gerade, ich glaube, so auch Umami ist ja so lange Zeit, auf jeden Fall, vielleicht unbewusst gab es das oft,
ja.
Aber es war bei vielen, glaube ich, nicht im Bewusstsein, ne, lange Zeit.
Absolut. Ja,
wie war das in der bei Köchen früher? Also als du zum Beispiel Ausbildung gemacht hast, wurde über Umami gesprochen?
Nein, also den Begriff Umami habe ich hier während meiner ganzen aktiven Kochzeit, ich habe 6 Jahre Sternegastronomie gekocht, nicht einmal gehört. Wir sind da aber auch in einer anderen Zeit. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da hatten wir diesen Begriff einfach noch nicht. es gab immer ein Zauberpulver, das war Glutamat, das hatten manche Köche immer am Mann und gaben da immer eine kleine Prise dazu und dann schmeckte plötzlich alles besser. Heute wundere ich mich echt, wie wenig tief wir gegangen sind, wie wenig wir eigentlich geschürft haben in den Möglichkeiten. Gleichzeitig glaube ich eben aber auch, dass Küche insgesamt eine Entwicklung ist und dass diese Themen eben erst jetzt aufgekommen sind und wir heute sehr viel besser kochen können und sehr viel natürlicher Geschmack herstellen, als wir es damals gemacht haben.
Also du hast auch gerade angesprochen, dass vietnamesische Küche, japanische Küche, das heißt, du reist ja auch viel international.
Ja.
Gibt es eine Länderküche, die es besonders angetan hat?
Ja, die japanische, also immer schon. Ich habe bei Albert Bulli gelernt im Waldhorn in Ravensburg. Das gibt es heute nicht mehr. Herr Bulli ist auch früh verstorben, leider. Albert Bulli war eigentlich mit André Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen am Bodensee. Die beiden waren so die Pioniere der euroasiatischen Küche. Das waren die Köche, die Ende der 80er angefangen haben, Elemente aus der asiatischen Küche in die Nouvelle Cuisine einzuschmuggeln. Das heißt, ich hatte schon als Lehrling Zugriff zum Beispiel zu Misopaste, was damals noch wirklich mega exotisch war. Verschiedene ja. Sojasoßen, solche Geschichten. Also das hatten wir schon. Und dort ist auch meine Liebe zur japanischen Küche entstanden, die mich nie wieder losgelassen hat. Ich bin ein begeisterter Koch der japanischen Küche. Die ist einfach so energetisch, so minimalistisch, so philosophisch gleichzeitig auch. Da passiert so viel auf kleinstem Raum mit wenigen Mitteln. Das ist schon wirklich bemerkenswert und ist etwas, mit dem ich mich immer wieder auch privat gerne beschäftige.
Mhm. Ja, ich habe auch so eine große Affinität zur japanischen Küche. War halt auch schon mehrmals in Japan und liebe das Essen. Und auch den ganzen Ansatz der Ernährung in Japan. Aber was ich da interessant finde, ist, dass es ja sehr stark in Japan auch um die Perfektion geht. Also ich mache eine Ramen-Nudelsuppe, das ist mein Restaurant, ich bin Koch für Ramen und mache 30 Jahre nichts anderes, sondern perfektioniere das. Was beneidenswert ist, aber es ist weniger natürlich nach vorne gerichtet, also wenig Innovation. Bist du auch so ein Typ, der sagt, das kann ich auch, das mache ich auch immer, ich versuche das jeden Tag perfekter zu machen, oder du sagst, ohne jetzt, das interessiert mich jetzt was Neues, das will ich mich damit mit mich eher beschäftigen.
Das ist eine super Frage. Ich glaube, ich bin eher so der immer was Neues Typ, weil ich super gerne Sachen ausprobiere und es gibt wenige Gerichte, die ich zur Perfektion entwickeln wollte. Aber es gibt vielmehr diesen unbedingten Willen und Wunsch, die eigene Küche selbst zu perfektionieren, eben über die angesprochenen Sachen wie das Einsetzen von Umami-Quellen, das neue Salzen, Ruhezeiten, Fermentieren, die Arbeit mit Temperatur. Das sind Dinge, die so allgemeingültig sind, die mich aber dann eben auch beschäftigen, mehr als die Versenkung in ein einzelnes Gericht.
Ja. Was denkst du denn, also weil auf der einen Seite, du hast es ja vorhin auch mal gesagt, dass sich eigentlich in den letzten 10 Jahren gar nicht so viel getan hat in unserem Verhältnis zum Essen in Deutschland. Was man manchmal, wenn man medial das betrachtet, das anders wahrnimmt, weil gefühlt ist Essen viel mehr jetzt in den Medien, in unterschiedlichen Sachen. Es werden mehr Trends besprochen, jetzt zum Beispiel als Beispiel, sagst du ja, Fermentation, ne? Das scheint ja auch gerade ein großes Thema zu sein. Aber auch, es sind ja auch viele Dinge, die Zeit, also die Zeit benötigen, versus unsere Gesellschaft, die oft jetzt sehr schnelllebig ist. Wie denkst du denn, ich meine, solche Trends werden sich weiter durchsetzen? Werden mehr Leute zu Hause wieder Sachen machen? Oder wie denkst du da jetzt in die Zukunft gerichtet, wie das da weitergehen wird?
Also ich bin ganz vorsichtig, aber ich glaube, dass Corona ein Schnitt war. Also das war es ganz sicher. Aber vor allen Dingen im kulinarischen Bereich eventuell auch ein guter und wichtiger Schnitt. Corona hat das schnelllebige Trendkarussell, dem wir seit den Nullerjahren so ein bisschen aufgesessen sind, das wurde einfach gestoppt. Trends waren ja ursprünglich mal, entstanden ja ursprünglich mal aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit. Später waren Trends aber so gerade ab den Nullerjahren irgendwie eigentlich nur noch die Bestätigung des eigenen Lifestyles. Da war gar nicht mehr so viel dahinter. Und was ich jetzt gerade unglaublich merke, ist, die Trends sind vorbei und es kommen jetzt aber plötzlich Fragen und Strömungen und Ideen, die einfach dieser Krise geschuldet sind, in der wir alle kollektiv und dennoch jeder für sich individuell festgestellt haben, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir nicht wirklich? Und die Trendthemen der nächsten Zeit, um das Wort ein letztes Mal zu benutzen, sind für mich Gesundheit, Qualität, Produkt. Das sind die Sachen, die die Menschen jetzt plötzlich interessieren. Das Fermentieren ist eine Geschichte. Das Brotbacken ist eine andere.
Naja, Hefe war ja neben Toilettenpapier eins, ne? Der Artikel, die im Ausverkauft waren.
Ja, es war ganz peinlich.
Und wahrscheinlich, aber dann, das wäre dann der nächste Schritt, sagen, okay, die Leute brauchen gar keine Hefe mehr, weil sie alle Sauerteigbrote backen. Ne?
Ja, da geht's wohl hin. Also neulich lief hier schon ein Nachbar durchs Haus. Der lief nicht durchs Haus, der schrieb in die WhatsApp-Gruppe, er hätte noch Sauerteig zu verschenken und sei jetzt amtlich alt.
Machst du sowas? Also ist Brotbacken, ist das was, was du selber machst?
Gar nicht. Wir sind nur zu zweit. Wir haben keine Kinder. Wir sind beide voll berufstätig. Das heißt nicht, dass da nicht Zeit wäre, um Brot zu backen. Aber es wäre immer zu viel und wir kriegen es einfach nicht weg. Es macht für uns wenig Sinn. Wir unterstützen die letzten handwerklich backenden Bäcker in unserer Stadt mit unserem Brotkauf.
Ja, super. Lustig, weil du gesagt hast, zu zweit, muss ich ganz kurz Anekdote erzählen. Ich habe heute nach Stefan Paul gegoogelt. Ja. Wenn man Stefan Paul eingibt, dann Google macht doch immer Vorschläge, wie es weitergeht. Mhm. Ja, der erste Vorschlag war Stefan Paul Ehefrau.
Oh, das schmeichelt mir aber, dass das.
Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich so viele weibliche Fans, die wissen wollen, ist Stefan Paul verheiratet oder nicht?
Ja, das wusste ich nicht. Das ist ja lustig. Ja, vielleicht wollen sie auch nur wissen, wer ist die Frau hinter dem Erfolg. Und in dem Fall sage ich immer, meine Frau steht nicht hinter mir, meine Frau steht selbstverständlich gleichberechtigt neben mir.
Du hast mir ja auch schon mal erzählt, dass deine Frau nicht im Food-Bereich ist. Ist sie manchmal genervt, dass es bei dir so viel um Essen geht?
Überhaupt nicht. Meine Frau ist nach unserer Hochzeit, davor auch schon und später ziemlich schnell, sehr stark eingestiegen in das Thema. Sie macht beruflich tatsächlich was völlig anderes. Also sie ist eher im Designbereich. Und sie liebt aber alles, was mit Kochen zu tun hat. Und sie hat in der Zeit mit mir den perfekten Geschmack entwickelt. Meine Frau schmeckt, ich sag's mal vorsichtig, aber eigentlich wahrscheinlich besser als ich. Mhm. Also das ist schon absolut bemerkenswert. Und wenn Restaurantkritik funktioniert ja so, dass man sich anmeldet, aber sich nicht zu erkennen gibt und man geht immer zu zweit. Ich nehme ganz oft meine Frau mit, weil meine Frau ein Regulativ ist in diesem Moment. Ich bin die brüllende Begeisterung und meine Frau sagt, ne, wieso eigentlich? Und das macht großen Spaß.
Ja, sehr schön. Wenn du sagst, sie kann besser schmecken, das finde ich ja tatsächlich auch, also ich, wie du ja weißt, ich mache sehr viele Tastings, auch mit Leuten. Und da ist es ja immer das Thema, kann ich schmecken, kann ich nicht schmecken. Würdest du sagen, dass sie wirklich besser schmecken kann oder hat sie da auch eine Gabe dafür, das besser zu beschreiben, was sie schmeckt? Weil ich versuche das immer sehr gerne zu trennen, ne? Wirklich das Schmecken versus das Beschreiben.
Ja, das ist auch richtig. Und was meine Frau früher nicht konnte, war beschreiben. Und das haben wir gemeinsam oder das haben wir gemacht über den Wein. Es gab da so ein Weinbuch, da waren immer so Abbildungen von den Früchten und Nüssen und was und Kräutern, die man in der einzelnen Traubensorte erschmecken konnte. Und mit dem Buch haben wir super viel gearbeitet. Und heute besser schmecken, weiß ich nicht. Meine Frau spürt Nuancen auf, die mir entgehen würden, wenn ich mich nicht konzentriere, sagen wir es mal so. Ja. Also die weiß auch sofort, wenn ich ihr Lieblingsgericht koche und ich habe irgendwas verändert und ich verändere immer irgendwas, Dann kriegt sie raus, was das ist. Dann sagt sie, du hast jetzt nicht ernsthaft da Fenchelsaat dran gemacht. Wobei ich wirklich dachte, ein Hauch Fenchelsaat, das muss doch, das fällt doch gar nicht auf. Ja, es fällt ihr alles auf. Und sie sagt auch ganz oft den Satz, da schmeckt was vor. Also, da schmeckt was vor. Meine Frau liebt beim Essen, dass es eine runde, ganzheitliche Geschichte ist. Und sie hasst das, wenn irgendwas vorsticht.
Ach so, vorsticht. Okay, verstehe. Ah. Ja, interessant. Wie ist es aber, wenn du vor allen Dingen Restaurantkritiken immer dann zu zweit, also die machst, kannst du dich dann genug aufs Essen fokussieren? Also, weil mir geht es manchmal so, wenn ich mit anderen Leuten essen gehe, fällt mir dann auf, ups, ich habe mich gar nicht so stark auf das Essen konzentriert. Ich war zu sehr auf die Person gegenüber konzentriert.
Ach, weißt du, Jörn, wir kennen uns ja auch. Insofern, und wir haben beide Spaß an diesen Abenden in dem Sinn, dass eben die Aufgabe tatsächlich ist, sich aufs Essen zu konzentrieren und später etwas dazu zu sagen und festzuhalten. Das ist schon sehr schön. Wir sprechen trotzdem natürlich privat. Vor allen Dingen, was auch ganz lustig ist, wenn ich, also hier im Norden kennt man mich schon ein wenig und es könnte sein, dass ich auffalle. Und wir geben immer das liebende Ehepaar zum Jahrestag. Und da sind wir noch nie aufgeflogen.
Alle kriegt ihr nochmal so eine Überraschungsdessert dann noch?
Ja, nein, das nicht. Aber alle sind immer ganz entspannt, weil sie denken, ach, Stefan ist ja privat hier.
Sehr schön. Was ist denn, wenn wir über Restaurants sprechen und Restaurantkritiken, was macht für dich ein gutes Restaurant aus?
Ein gutes Restaurant hat vor allen Dingen eine Haltung. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie rotzfrech den Gast herum zu komplimentieren, sondern einfach.
Haltung,
ja, das ist auch was echt stark im Kommen ist. Diese sehr lässige Habitus dem Gast gegenüber. Diese falsch verstandene Lockerheit, manchmal sogar Verbrüderung mit dem Gast. Das sind alles Sachen, die finde ich irgendwie schwierig. Mit Haltung meine ich, dass es wirklich ein Konzept gibt, das mehr ist als eine bunte Sause Lebensfreude, sondern dass man sieht, da ist ein Stil, da ist eine Küchenrichtung und diese Küchenrichtung wird vielleicht auch vermittelt mit ein bisschen Informationen dazu. Das heißt nicht, dass die Kellnerin oder der Kellner eine halbe Stunde pro Teller erklären. Aber es ist schon schön, wenn ich merke, ich bin in einem Gesamtkonzept, bei dem sich jemand was überlegt hat. Das finde ich super. Und dann geht es mir um Gastfreundschaft. Vorhin habe ich erzählt, dass ich so ein freundlicher Restaurantkritiker wäre. Das bin ich. Aber es gibt eine Sache, bei der geht mir das Messer in der Sacktasche auf und das ist Lieblosigkeit. Wenn ich das merke, dann bin ich richtig, dann das nervt grandios.
Wie ist bei legere Art? Ich habe mit meiner Frau öfter einen kleinen Disput in Restaurants. Ich duze sehr gerne die Kellner.
Ja.
Gerade wenn es, also ne, wir sind ja in Berlin, da ist das ja auch sehr oft selbst ein bisschen im gehobenen Bereich sehr leger. Auch der Umgang der Kellner mit dem Gast, hast du ja auch gerade gesagt.
Ja.
Und ich duze da immer. Und das, sie mag das nicht, weil sie dann auch gleich so diese Richtung Verbrüderung bist. Bist du dann ein Siezer oder ein Duzer?
Ich bin ein totaler Hardcore-Siezer. Ich sieze, bis ich zum Du gezwungen werde. Es ist tatsächlich so, dass ich das Sie als eine sehr schöne Sache des Respekts empfinde. Und da ich meistens der Ältere bin mittlerweile, bin ich der eigentlich das Du anbieten sollte. Und das mache ich auch sehr wenig. Ich finde das richtig gut, eine Weile lang Sie zu sagen. Und im Restaurant ist es einfach für mich auch, da muss ich deiner Frau leider recht geben, es ist für mich auch eine Frage des Respekts. Tatsächlich ist es aber so, dass der Service selber mittlerweile sehr offensiv duzt und dann mache ich da aber auch keine große Nummer draus, sondern duze dann einfach zurück und lass den Herrgott einen guten Mann sein.
Ja, ich gebe immer als Entschuldigung, ich habe zu lange in den USA gelebt, 6 Jahre. Ja, und da bin ich dann zu sehr der Duzer, glaube ich. Ich glaube, da
sehr
ist
schön.
Man geprägt.
Wird eigentlich noch so viel Englisch gesprochen in Berlin, in den Restaurants, wie man immer kolportiert?
Ja, also in bestimmten Stadtteilen natürlich. Ne? Im Spandau glaube ich auch nicht so viel. Aber ja, schon in Mitte, ja. Prenzlauer Berg, Kreuzberg, das ja. ist schon viel auf Englisch.
Das ist lustig. Ich fand das anfangs befremdlich. Und heute denke ich, warum eigentlich? Denn wenn ich in Lissabon essen gehe und mein Portugiesisch ist echt mies, freue ich mich total, wenn jemand Englisch spricht.
Ja, ich glaube, also ich meine, es sind zweierlei. Ich glaube tatsächlich einmal hier, das Gute ist ja, dass ja viele, viele Innovationen, die hier in Berlin in den letzten Jahren in der Gastronomie entstanden ist, kamen ja auch durch Ausländer, durch junge Leute, sehr oft auch Künstler, die zum Beispiel nach Berlin gekommen sind, die gemerkt haben, sie konnten in der Kunst jetzt kein Geld machen, aber gemerkt haben, ich kann auch gut kochen. Und also viele, viele Restauranteröffnungen sind ja durch Menschen gekommen, die aus dem Ausland hierher gezogen sind. Ja. Natürlich sprechen die kein Deutsch. Also ich kann, deswegen ist es ein bisschen, das ist ja auch was Positives. Hier ist sehr viel Bewegung dadurch gekommen. Deswegen, mich stört es auch nicht so groß. Das Einzige, muss ich sagen, was ich, und ich glaube, das geht vielleicht das Thema wieder Gastfreundschaft oder auch, wie gehe ich auf einen Gast zu. Ich finde es okay, aber wenn es sofort so ganz offensiv vorausgesetzt wird von dem, von dem Kellner, dass der Gast auch Englisch spricht.
Ja.
Weißt du, das ist so, das ist so ein bisschen auch dieses Thema, man gehört denn zu diesem Kreis oder nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen Respekt, dass man einfach, wenn der Kellner sagen würde, hey, tut mir leid, ich spreche kein Deutsch, oder mein Deutsch ist nicht so gut und kann ja auch einen Witz draus machen, wie auch immer, dass man einfach nur das als Kellner oder als Sommelier, als Restaurantbetreiber, wie auch immer, einmal kurz signalisiert. Ne? Ja. Und dann, glaube ich, ist es voll okay danach.
Richtig.
Ja, das ist glaube ich, aber ich glaube, hat das mit dem gesamten Habitus zu tun, ne? Wie ist da, das Restaurant gegenüber den Leuten? Ne?
So ist das nämlich, genau. Am Ende ist das, hängt alles zusammen.
Ja. Was, ich meine, Corona ist jetzt ja alles ja so ein bisschen anders. Wie ist denn das bei dir im Moment? Gehst du viel essen und gab es ein Geschmackserlebnis, was du in letzter Zeit hattest, wo du sagst, wow, das war ein tolles Erlebnis?
Ja, ich gehe zurzeit noch sehr wenig essen, merke aber eigentlich, dass es auch meine Aufgabe ist, jetzt doch wieder mutig rauszugehen, denn nichts tut der Gastronomie gerade einen größeren Dienst, als über sie zu schreiben und aus den Bäuchen der Restaurants zu berichten. Ich bin noch ein ziemlicher Schisser und merke auch, dass in Hamburg der Umgang mit den Corona-Maßnahmen, wie sie empfohlen sind für Restaurant-Innenräume, da wird extrem lax mit umgegangen. Ich habe mich sehr gefreut, dass man viel draußen sitzen konnte und bin deshalb auch gerne in Restaurants jetzt gegangen, wo man eben draußen sitzen konnte. Und der Ausflug nach Wien, das war so spannend, weil das war auch verbunden mit einem Innereien-Tasting im Steirereck. Das war etwas, das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Dieses Möhren-Tasting, von dem ich eingangs sprach, das war wirklich etwas, das mich einfach auch in meiner Arbeit und in meiner Philosophie weiterbringt. Und außerdem bin ich Journalist und ich brauche Content. Deswegen werde ich jetzt auch wieder vermehrt losgehen. In Wien hatte ich einen wirklich fantastischen Teller. Also ich hatte sehr viele fantastische Teller. Aber ich war unter anderem zu Gast bei Paul Iwitsch, der mir ein Gericht serviert hat, das es nur 3 Wochen im Jahr gibt oder in der Qualität gibt, wie er es gern anbieten würde. Und das war Sonnenblumenblüte. Das ist so faszinierend. Das war eine Schnitte aus dem Mittelteil der Sonnenblume. Und das war von den Chefs, das war ganz oben, die Kerne waren so graugrün. Dann wurde das von den Chefs in Butter und Fond nur ganz kurz angeschwitzt. Und das Ganze konnte man dann pur essen, tatsächlich wie so einen Maiskolben. Und das war absolut köstlich. Und es zeigt mal wieder, wie man aus einfachen Dingen oder Produkten, von über die man noch gar nicht nachgedacht hat, plötzlich einen solchen Wow-Effekt erzielen kann. Das ist schon bemerkenswert, denn die Sonnenblumenblüte, die schmeckt nicht nur einfach nach Sonnenblumenkernen, sondern die hat etwas Bitteres, Artischockiges. Und das macht einfach, solche Dinge machen mir Spaß, sowas zu entdecken und sowas zu genießen. Das heißt, ist der Luxus für mich. Also Luxus ist für mich nicht Kaviar und Austern, sondern der Luxus ist für mich, dass ich die Möglichkeit habe, eine Sonnenblume zu essen in den 3 Wochen, in denen das möglich ist, zubereitet von einem hochprämierten Haubenkoch, das finde ich sensationell.
Ich muss da mal nachfragen, weil ich es, glaube ich, noch nicht ganz hundertprozentig verstanden habe. Also das ist das der untere Teil der Blüte, also es ist fast wie so ein Nest, wie bei der Artischocke unten.
Nee, es ist oder? Oben. Also du kennst, die Sonnenblume ist doch
ein
Kelch. Du schneidest ein Stück aus dem Kelch.
Ja.
Oben ist das, was später mal die Sonnenblumenkerne werden würden.
Ja, das gewölbte,
Beziehungsweise schon sind. Die sind aber ganz weich dann und zart. Großartig.
Und das kann man komplett essen? Oder wie gesagt, Maiskolben, man knabbert das so ab? Und das
genau, man knabbert das so ab.
Ah.
Also spektakulär. Ich werde auf NutriCulinary auch ausführlichst nochmal darüber berichten und auch Bilder zeigen. Weil das will wirklich, du hast schon recht, das will auch wirklich erklärt werden. Und ich zeige das da nochmal in Bildern und werde es auch nochmal genauer erklären.
Ich habe noch 3 Sonnenblumen bei mir auf dem Balkon.
Jetzt. Müssen wir mal den Paul anrufen, ob das noch okay ist.
Das ist ja spannend. Meine sind ziemlich klein. Ich glaube, die sind, weiß nicht, ob die da so für geeignet sind.
Also tatsächlich hat er ziemlich lang gesucht, bis er Sonnenblumen in Bioqualität und in dem nach seinen Ansprüchen gefunden hat. Ganz so leicht ist nicht. Ich glaube, das geht jetzt nicht mit jeder Blume am Wegesrand.
Zu Restaurants nochmal, wenn du selber jetzt nicht unbedingt beruflich, da wirst du ja an bestimmte Adressen ja auch geschickt. Wenn du selber essen gehst, gibt es da so, also ich bin zum Beispiel ein Typ, aus irgendeinem Grunde, wenn ich Mittagessen gehe, zieht mich es meistens zum Asiaten. Also hier gibt es ein paar Japaner, wo es auch ganz gute Ramensuppen gibt oder Vietnamesisches. Irgendwie bin ich mittags so ein asiatischer Typ. Abends mache ich zum Beispiel dann sehr gern andere Sachen. Gern beim Italiener oder so sitzen. Gibt es bei dir so bestimmte Restaurants oder Landeküchen, die dich besonders anziehen, wenn du selber einfach essen gehen willst?
Nicht wirklich. Das ist Tagesform und vielleicht auch ein bisschen Wellen unterlegt. Zurzeit zum Beispiel interessiere ich mich, also seit ungefähr einem Jahr interessiere ich mich extrem für Tacos. Ich glaube, das Thema soll noch nicht zu Ende erzählt. Also echte mexikanische Tacos und das sind so Sachen, die kommen auf, mit denen beschäftige ich mich dann richtig so ein Jahr oder zwei. Und ansonsten gehe ich einfach, wenn ich privat essen gehe, am allerliebsten auch einfach und gut essen, so abgetroschen das klingen mag, aber eine tolle Pizza ist toll am Abend und so Sachen mit wenig Gedöns und wenig Theater.
Ja. Gibt's denn, kann man in Hamburg gut mexikanische, gut Tacos essen?
Ja, das kann man tatsächlich. Also Salt and Silver, die Jungs am Hafen unten machen tolle Tacos und für mich ist aber die Taqueria meines Herzens ist natürlich Mexiko Straße, kommt ursprünglich aus St. Pauli und da hat der Miguel Sladivar sein erstes Restaurant aufgemacht und vergangenes Wochenende hat er hier in Eimsbüttel eine Zweigstelle aufgemacht und das Besondere da ist, nur dort gibt es jetzt auch einen Drehspieß für den Al Pastor. Der Al Pastor ist der beliebteste Taco in Mexiko.
Und das Schweinefleisch.
Und es ist im Grunde ist das, es ist eine Art Döner. Also es ist Schichtfleisch, es kommt auch aus Syrien und es ist Schichtfleisch und mit Ananas und so einer scharfen Marinade wird das Fleisch gewürzt und dann eben am Drehgrill gegart, frisch runtergeschnibbelt. Das ist eine Köstlichkeit. Übrigens, wer sich für Tacos interessiert, Riesenempfehlung, die Geschichte des Tacos auf Netflix. Das ist eine 6-teilige Serie über die Taco-Kultur. Von früher bis heute mit Sterne Küchen und einfachen Taquerias. Da ist alles dabei. Man lernt eine Menge und man muss danach aber unbedingt auch Tacos essen gehen.
Stefan, jetzt fällt mir gerade ein, du hattest, als wir im Vorgespräch, hast du gesagt, du arbeitest gerade an einem neuen Buch. Dieses neue Buch hat nicht zufälligerweise etwas mit Tacos zu tun.
Nein, das hat es nicht.
Okay, das ist, weil du gerade gesagt hast, gerade Tacos ist so die Phase. Ich dachte, das hat vielleicht was mit dem Buch zu tun.
Das ist ganz lustig. Also es ist tatsächlich so, meine Kochbücher sind ja relativ erfolgreich und die Verlage schauen schon immer, was ich mache. Und wo sie besonders gerne gucken, ist Instagram. Und da sieht man immer extrem stark, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, mit was ich mich gerade beschäftige. Und mittlerweile habe ich aber auch große Freude daran, die Leute genau da auf den Holzweg zu führen, was mir schon alles gesagt wurde. Also
der zehnte Mad Eagle, jetzt muss man ein Buch her.
Jetzt kommt das Mad Eagle Buch, genau. Also ein bisschen in die Richtung geht's und ich bin gespannt. Ich habe noch nie ein Buch gemacht, aus dem ich mich mit auf Instagram beschäftige.
Wie kommen wir weg von den Tacos? Aber was ist denn das Thema deines neuen Buches?
Ich werde tatsächlich, ich habe ja ein Buch geschrieben und damit habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe ja ein Grundbuch der japanischen Küche geschrieben. Ja. Das heißt auch, meine japanische Küche ist vor 2 Jahren oder 3 Jahren schon jetzt im Hölker Verlag erschienen und ist bis heute das meistverkaufte Buch von all meinen Büchern. Es ist sehr erfolgreich, auch in den Niederlanden. In Spanien habe ich gerade eine zweite Auflage. Das ist für eine Lizenz, eigentlich gibt's das gar nicht. Und ich habe mich damals sehr schwer getan, weil ich bin ja offensichtlich und deutlich eine Langnase und maße mir jetzt an, alle Schulen der japanischen Küche einmal zu erklären und zu europäisieren. Aber der Erfolg hat mir recht gegeben. Die Leute haben das verstanden und die Leute haben auch den Respekt verstanden, mit dem ich das gemacht habe. Und ich freue mich sehr, dass dieses Buch so Anklang findet, dass ich Botschafter dieser wunderbaren Küche sein kann. Jetzt war es aber so, ich bin dann wieder nach Japan und diesmal mit Übersetzerinnen. Also ich habe deutsche, belgische und französische Köche auf einer Japanreise begleitet als Journalist und da war eine Übersetzerin dabei. Und wir haben in Süd-Japan Produzentinnen und Produzenten besucht. Und es war mir erstmals möglich, mit den Leuten auch wirklich zu reden. Denn mit Englisch bist du auch oft schnell am Ende in Japan. Und ich konnte erstmals mit denen reden und nachfragen und Fragen stellen. Und diese Beschäftigung und diese Reise, da wurde für mich noch mal so ein ganz neues Fass der japanischen Küche aufgemacht. Ich habe viele Dinge besser verstanden und hätte mir eigentlich sehr gewünscht, das im ersten Buch alles schon untergebracht zu haben. Dem war aber nicht so. Und dann kam der Hölker Verlag und hat gesagt, sag mal Stefan, wollen wir nicht noch ein zweites Japan-Buch machen? Das habe ich zugesagt, das haben wir jetzt eben gerade fotografiert. Und der Angang ist aber ein komplett neuer, denn es wird ein Buch zur grünen japanischen Küche. Das heißt, es wird ein Buch über vegetarische japanische Küche.
Mhm. Ja, da gibt's ja wahrscheinlich auch extrem viel, was man da
gibt's. Das ist erstens das ganz lustig, weil die Japaner selber glauben, dass Vegetarismus eine Macke von Hollywood-Schauspielern sei. Es gibt auch in Japan mittlerweile eine junge Generation, die vegetarische Küche doch ziemlich gut findet. Tatsächlich ist es aber so, dass Dashi, also die Brühe, die ist ja immer mit Katsuboshi, also mit diesen Flocken vom Bonito-Fisch. Und die ist eigentlich überall drin. Also Dashi, ohne Dashi keine japanische Küche. Wenn du aber erstmal ein vegetarisches Dashi gemacht hast, dann steht der Freude nichts mehr im Weg. Und dann entfaltet sich über die vegetarische Gemüseküche nochmal ein ganz anderer Zugang zur japanischen Küche selbst.
Und das heißt vegetarisch dann Shiitake?
Ja, genau, für den Dashi, ja, also am allerbesten natürlich. Klarer Fall, es geht aber auch Vollkornbrot zum Beispiel ziemlich gut. Also es ist sehr witzig, ich habe das alles im Buch festgehalten und mir hat sich dann nochmal eine neue Welt geöffnet, von der ich unbedingt erzählen wollte. Und wir waren jetzt während der Arbeiten im Fotostudio, das ganze Team war wirklich mega begeistert, was für Geschmacksgranaten und Bomben da entstehen. Da brauchst du wirklich überhaupt kein Fleisch oder Fisch mehr.
Mm. Ja, ich meine, das ganze Thema Fleisch, wollte ich sowieso auch nochmal fragen, wieso deine Einstellung zum Thema Fleisch ist, weil das ist ja, scheint auch mit so ein extremes Thema eher zu sein und ein sehr, sehr großes Thema, wo es zum Teil auch sehr, sehr von verschiedensten Seiten sehr ideologisch zugeht, ja. Oder zum Teil auch verhärtet ja auch schon zugeht. Aber ich glaube auch so in Deutschland ist es ja, wir waren so stark gefühlsmäßig auch eine Fleischkultur. Ne? Fleisch war immer der Hauptteil des Tellers. Das andere Rest waren Beilagen, das war ein bisschen daneben, oft lieblos. Und Gefühl in Japan ist es immer schon gewesen, dass das, oder eher mein persönliches Gefühl, dass das Fleisch auch eine Beilage, also es war alles Beilagen, alles spielte gleichwertig eine Rolle. Ja, Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist halt, weil es so eine krasse Fleischkultur ist, hat sich jetzt auch eine krasse Gegenkultur entwickelt. Ja. Und hoffentlich trifft man sich irgendwann in ein paar Jahren wieder irgendwie in einem vernünftigen, auf einem vernünftigen Mittelweg.
Ich glaube vor allen Dingen, wir müssen einfach echt aufhören, so viel Fleisch zu essen. Das, also unser Fleischkonsum ist viel zu hoch und ursächlich für unfassbar viele Probleme, die wir haben. Und deswegen sollten wir dringlichst weniger Fleisch essen. Jetzt ist aber die Geschichte mit der Ideologie. Jetzt kommen wir daher und sagen den Leuten, Mensch Leute, bitte esst mal weniger Fleisch, das geht ja gar nicht. Das geht so nicht. Das ist eine Lerngeschichte. Wer nicht kochen kann, kann kaum auf Fleisch verzichten. Selbst ich als Kocher bei meinen ersten vegetarischen Büchern habe ich wirklich erstmal umdenken müssen. Also weg vom Fleisch als Ausgangspunkt der kulinarischen Überlegung hin zur Möhre oder zur Rübe, die plötzlich im Mittelpunkt der Gedanken steht. Das ist ein Lernprozess. Und auch da denke ich, weniger Fleisch bedeutet, dass Menschen lernen müssen zu kochen und Grundwissen an Kochen haben. Und deswegen mache ich auch sehr viel so Lehrbuchgeschichten und mache auch jetzt wieder ein vegetarisches Buch, weil ich glaube, das ist unsere Zukunft, das muss unsere Zukunft sein. Selbst bin ich natürlich auch ein leidenschaftlicher Fleischesser, aber eben alles in Maßen. Und ich möchte halt den guten Sonntagsbraten mir auch in vielen Jahren noch schmecken lassen. Dazu gehört, dass wir alle aufhören, dreimal am Tag Fleisch zu essen.
Ja, komplett. Aber hast du selber schon mal für dich überlegt, komplett auf Fleisch zu verzichten? Gab es schon mal so Momente, wo du gesagt hast, okay, ich will das mal ganz
kurz. Nein. Nein, weil also ich finde, eine ausgewogene Ernährung ist das A und O. Und ich könnte gut Vegetarier werden, aber ich kann zum Beispiel nicht auf Rostbratwürstchen verzichten. Oh. Oder Tafelspitz oder Wiener Schnitzel. Das sind die drei Sachen. Ich weiß, also ein Leben ohne das geht gar nicht.
Wäre sinnlos. Ja. Nee, ich finde es, also ich meine, weil ich beschäftige mich ja oder habe ja auch ein veganes Produkt, was ich da ja gerade produziere mit zwei anderen zusammen. Und deswegen bin ich natürlich sehr stark gerade auch in diesem vegetarischen und veganen Bereich unterwegs. Und ich bin selber, ich esse auch, würde ich sagen, wenig Fleisch oder bewusst Fleisch. Ich habe es extrem auch reduziert. Ich glaube auch ganz will ich auch nicht verzichten. Aber ich finde es schon interessant, wie, also in meiner Situation, wie sich das dort schon shiftet und wo man das Gefühl hat, ich auf jeden Fall in der Situation, dass man das immer wieder dann ein Stück weit rechtfertigen muss. Das ganze Thema Fleisch. Aber
also solange das eben. Ich muss mal sagen, ich finde diese ganzen plant-based Sachen, die einfach das Fleisch in einer gewissen Art auch ersetzen sollen in den Gerichten, das habe ich früher skeptisch gesehen. Heute denke ich, dass das eine sehr, 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 sehr gute Sache ist, weil das einfach Leuten hilft, reinzukommen in dieses vegetarische Kochen. Also das ist eine super Hilfestellung für Leute, die einfach noch nicht mit reinem Gemüse kochen wollen, sondern einfach noch diese Sache oder diese Konsistenz einfach auch gut finden. Und viele Sachen in dem Bereich sind mittlerweile so gut, dass du einfach nicht nur Konsistenz, sondern auch im Geschmack oft überrascht bist, wie nah dran das ist, ne?
Ja, also zum Teil ja. Also ich meine, ich fand auch lange Zeit, dass Leute das als Entschuldigung aufgenommen haben. Ja, schmeckt nicht so gut, aber ist ja vegan. Dass sich das getan hat, wo ich ein Problem habe persönlich mit sind weiterhin, dass es eine ganze Reihe an veganen Lebensmitteln gibt, die als Ersatz da sind, die einfach processed, also völlig durchverarbeitete Produkte sind. Und wenn man sich dann die Zutatenliste hin drauf guckt, wo man dann halt auch ein Lexikon braucht, zum Teil, um das erstmal zu verstehen. Und das finde ich, und das meine ich dieses, glaube ich, ideologische, oder wo es dann für mich irgendwie so diese extremen Seiten sind, ja, weil es vegan ist, ist dann wiederum alles gut. Und das Fleisch ist alles schlecht. So dieses, das ist so mein Traum wäre, dass man sich irgendwie da vernünftig da in der Mitte trifft. Wenn es Leute nicht wollen, ist ja okay, aber dass man auch sagt, ja, wenn man auch Fleisch in Maßen, ich gebe dir auch komplett recht, es muss einfach weniger werden und wir müssen bereit sein, mehr Geld zu bezahlen für Fleisch. Ganz
wichtig. Richtig, richtig.
Das ist so eine der Hauptsachen, dass man mal wieder, dass es preiswert ist, das Fleisch, also seinen Preis wert ist. Und ein Verständnis dafür entwickeln, was das kostet, ein Schwein aufzuziehen. Also das glaube ich, ist extrem wichtig. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wo die Reise dahin geht.
Das ist eine spannende Umbruchszeit. Das ist einfach spürbar.
Ja. Du hast ja vorher gesagt, auch nochmal vielleicht abschließend zu Corona gesagt, dass es unser Essverhalten zu Hause verändert. Ist es das Gleiche für dich auch in der Gastronomie? Also welche Auswirkungen hat das da und wie geht das denn? Wie siehst du da die Zukunft in der Gastronomie? Wie geht es da weiter?
Ich glaube, gerade in der Gastronomie ist es ganz besonders wichtig, dass man jetzt Stil und Kante zeigt, eine eigene Handschrift. Also diese Zeiten, in denen Gastronomie auch mal reines Entertainment war oder einfach Lifestyle-Unterstützung. Ich glaube, das sind die Läden, die Schwierigkeiten bekommen werden. Wer eine klare Haltung hat, wer Stil zeigt. Transparenz ist auch eine Tugend, die wirklich für Erfolg sorgen wird in der Zukunft. Dann glaube ich, dann gibt es eine gute Zukunft auch für die Gastronomie.
Ja, es ist tatsächlich, ich finde es sehr, sehr spannend, wie alles in unser Essverhalten, die Foodbranche in so ein, zwei, drei Jahren aussehen wird. Und wo die Reise dahin gehen wird. Das ist spannend, dran zu bleiben. Ich werde auf jeden Fall weiterhin verfolgen, was du machst, Stefan. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal wieder im richtigen Leben dann treffen können. Die Wege kreuzen werden. Das ist auf jeden Fall immer sehr bereichernd, sehr schön mit dir zu sprechen, sich auszutauschen.
Dankeschön, das hoffe ich auch.
Und ich wünsche dir alles Gute mit dem neuen Kochbuch. Gibt es denn da schon einen Erscheinungstermin?
Kommt im Frühjahr.
Im Frühjahr, okay. Also ja. Noch. Müssen wir uns ein bisschen gedulden.
Ein bisschen, genau.
Ich mache auf jeden Fall immer die Dashi aus deinem Japan-Buch, dein Rezept. Das habe ich mir genommen und mache mir jetzt immer zwischendurch mal eine gute Dashi, weil das ist immer gut, Dashi zu Hause zu haben, eingefroren oder so.
Macht auch alles besser. Selbst der deutsche Linseneintopf wird nochmal völlig neu belebt.
Das stimmt. Ich danke dir, Stefan. Noch einen ganz schönen Tag.
Gerne. Danke dir. Hoffentlich